eine halbe Stunde lang nicht am Lenkrad drehen, weil es nur geradeaus geht. Und das Auge kann sich einfach bis zum Horizont entspannen. Das hast du in Europa nicht.
Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo ich mich so wohl fühle. Also ich könnte den ganzen Tag durch die Wüste fahren,
kreuz ich auch. Und quer. Ich brauche Wüste, ich brauche das Meer, aber in Amerika reicht mir auch Wüste.
Nö, die Wüste.
Death Valley, Death Valley, wie oft ich angehalten bin und einfach ausgestiegen, um diese Totenstille zu genießen.
Ja.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent.
Ja, schönen guten Tag. Heute hier live im Reisebüro TUI Einbeck.
Ah.
Ne? Thema heute Mythos Armenien.
Nee, ich habe was anderes gedacht. Armenien?
Nicht?
Nee, lass mal Amerika nehmen.
Amerika, genau. Für mich immer wieder eine spannende Frage, wenn man sich da so selber hinterfragt, bei allem, was man so im Leben gelernt hat, verstanden hat und weiß, wieso hängen wir irgendwie ja doch an diesem Land und an all dem Wahnsinn, der da aus ihm kommt?
Ja, the American Dream.
Der American Dream, der American Nightmare, Dream, super Albtraum.
Das ist ein kollektiv idealisiertes Bild von Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär, kennst du das noch?
Und wie viele sind vom Millionär zum Tellerwäscher erst geworden?
Ja, mittlerweile hat sich die Sache komplett umgekehrt. Aber das, was Amerika immer gesagt hat, nach außen hin auch, in die ganze Welt, ey, harte Arbeit, Wohlstand, Erfolg, kein Problem.
Ich bin für die American Classics verantwortlich. Ich reise gerne in dieses Land, bisschen viel Zeit da verbracht. Mhm. Aber natürlich hinterfragt man das ja auch immer mal wieder. Und eigentlich ist es ja so eine Liebe wieder besseren Wissens.
Mhm.
Ja. Für mich immer so ganz spannend, ich erinnere mich noch gut daran, als ich klein war, richtig klein, das ist so eine Erinnerung, da muss ich 5 gewesen sein, 1987. Ich hatte in meinem Kinderzimmer 2 Spielzeugkisten mit Autos, die waren ganz klar getrennt. In der einen Kiste waren Siku, Majorette und in der anderen waren Matchbox und Hot Wheels und da waren nur die Amis drin.
Ja, dann ist ja jetzt schon klar, was cooler ist, oder?
Und je nach Laune, mal habe ich meinen kleinen grauen Alltag im Ruhrgebiet nachgespielt mit kommunal-orangen Mercedes-Transportern und Baustellen und alles war so, alle halten sich an die STVO.
Mhm.
Und wenn die US-Kiste rauskam, dann hatte ich so einen Adrenalintag, da wurde nur gedriftet, Blaulicht, weiße Kuppe springen wie die Dukes, nur Kapelle und Vollgas, weil man kannte diese Autos ja quasi nur aus dem Fernsehen und da gab es ja immer nur Bruch und eine Menge Gehirn und Metall und Knochen. Und so habe ich dann damit auch immer gespielt und während ich das so gemacht habe, ich erinnere mich da heute wirklich noch gut dran, dachte ich mit 5 Jahren, war ich felsenfest davon überzeugt, so geht's jeden Tag in Amerika ab. Jeder steigt da in einen Trans Am, parkt mit durchdrehenden Reifen aus, die quietschen auch auf Schotter und auf dem Weg zur Arbeit mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hat er immer so einen Sheriff an den Fersen, den er aber auch dann abschüttelt. Natürlich. Aber das Ganze ist mit so einem Augenzwinkern, weil so macht man das ja hier, wilder Westen.
Das heißt, dieser Mythos USA, was du mir da gerade erzählst, ist bei mir genau so passiert. Klein bisschen früher, aber trotzdem genau der gleiche Kram mit den Autos und wir haben immer nach Amerika geschielt und die Frage, die wir uns jetzt ja stellen müssen, ist, liegt das an den Filmen, liegt das an der an dieser ganzen Attitüde, die die Amis so mitbringen, weil Amerika findet ja in Deutschland, da waren wir noch gar nicht geboren, schon statt als Befreier, als Besatzer und eigentlich als großes Vorbild.
Also ich glaube tatsächlich, für fast jeden Jungen beginnt diese USA-Liebe mit den Autos. Weil nichts von all dem, was aus diesem Land kommt, war ja nichts anderes bis in die frühen 70er so drüber, so anders, so eine Völlerei in Sachen Hubraumleistung, Verbrauch, schiere Größe, Designexzesse und Farben. Das vergisst man ja heute auch, weil man muss ja sagen, heutzutage ist das deutsche Straßenbild ja durchaus sportlicher. Ich finde, das täuscht immer. Wenn du heute auf ein Oldtimer-Treffen gehst, dann stehen da nur die Top-Modelle von damals. Aber die Wahrheit in den 80ern, die wird mir immer erst so klar, wenn ich alte Familienfotos angucke, wo wir gerade irgendwie auf einer Straße stehen. Golf 1, VW Derby.
Passat.
Genau, alle so in Hornhaut beige oder auch mal in einem frechen Maß rot. Also die Realität war ja eine ziemliche Tristesse. Da hatte ja kaum einer einen 911 Turbo oder so, ja. Da war es ja schon, also ich kann mich noch erinnern, als Kind hat man einem Auto schon hinterher geguckt, wenn es nur ein Porsche 924 war.
Total.
Das war schon Donnerwetter, der hat ja 110 PS.
Das war in Amerika anders, da war selbst ein kleiner Dodge Dart, war schon was Besonderes.
Genau, jeder fuhr Testosteron mit V8 auf Rädern und wenn es auch nur irgendeine Sparversion war, damit man irgendwie zu seinem Fabrikjob kommt.
Aber ist das nur so spannend, weil wir das nicht hatten? Oder wie würdest du das sagen?
Ich würde zumindest sagen, das ist ein Aspekt, weil mit vielen Amerikanern ist es ja auch so, die erzählen dir dann, dass sie seit sie kleine Jungs in Porsche-Fans sind, weil die hat man ja so selten in Minnesota gesehen. Also ich glaube schon, der Mythos bestand auch darin, dass der Kram ja selten war. Also wie selten hat man ein US-Fahrzeug gesehen? Allen voran, bevor es das H-Kennzeichen gab in Deutschland. Ich weiß auch so, die meisten US-Cars, die ich gesehen habe, war immer so im Bayern-Urlaub und dann saß ein GI am Steuer. Ja, so.
Gut, das war natürlich bei uns in Norddeutschland nicht der Fall, aber die ganzen Kasernen und die stationierten Amis, die ihre Autos ja mitgebracht haben, die haben ja hier für Unruhe gesorgt. Nicht nur bei den deutschen Mädchen, sondern auch im Straßenverkehr, weil wenn da einer auf einmal mit seinem Challenger hier, den er aus Texas mit rübergeschifft hat, hier rumballert, ist das ja was anderes als ein Käfer, klar.
Und das, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass das so ein Sehnsuchtsding wurde. Gemessen daran, wie groß der US-Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war, hast du ja eigentlich viele US-Produkte kaum oder gar nicht bekommen. Also wie selten hatte man etwas in der Hand, was made in USA war. Hm. Hat wahrscheinlich auch mit den Wechselkursen zu tun gehabt. Klar, es gab Coca-Cola, es gab Levi's.
Ja, aber es gab diesen Export und diese Globalisierung ja noch gar nicht.
Irgendwie haben die uns nicht mit ihren Waren totgeworfen. So. Nee. Und das hat ja auch zu so einer Begehrlichkeit geführt. Ne? Wenn du mal was in die Finger bekommen hast, was von da war, dann war das was Besonderes.
Aber es wurde auch immer in Wirtschaft und Politik so dargestellt, das gelobte Land. So, da kommen nur die guten Sachen her. Was die ja komplett ausgeblendet haben, ist, was Amerika für eine Spur der Verwüstung
in
ihrem eigenen Land hinterlassen. Das können wir ja auch nochmal erwähnen. Aber du steigst ja gerade direkt mit Autos an. Ich finde das genauso. Also über die Autos und dieser Umgang damit bin ich eigentlich zu dieser Begeisterung gekommen. Und diese amerikanischen Serien, die liefen ja relativ früh auch bei uns im deutschen Fernsehen.
Und ich glaube auch, diese Serien haben genau wie diese Autos oder auch wie die Mode, da sind wir wieder bei Familienfotos. Hm. Wenn wir mal alle ins Fotoalbum kurz mal blättern, wie scheiße waren wir bitte schön alle in den 80ern auf Onkel Werners 40. Geburtstag angezogen. Buntfaltenhosen, Bömmelslipper und dann siehst du so einen Lee Majors oder wen auch immer, geile College-Jacke in so einem Nylon-Seiden-Derivat Basecap auf. Und ich glaube, das ist das Gleiche wie Filmhelden, wie die Autos. Alles hatte eine Lässigkeit. Wenn der Deutsche eins niemals hatte, dann war es Lässigkeit.
Nein, das stimmt.
Das haben wir nie gehabt.
Genau, und das geht ja schon bei den Autos los. Ne? Hebel auf D, entspannt 55 Meilen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel nach Palm Springs guckst, ja, was bis heute, auch wenn das da natürlich höherpreisig war und die Reichen und Schönen da gelebt haben, mit Century-Architektur, Autos, designte Straßen, alles war irgendwie mondän und es war cool und es war mega bunt. Das ist ja da heute noch so. Das ging in den 60ern schon los. Da haben hier kaum die Leute irgendwie sich mit Bauhaus eingerichtet oder mit Eames-Chairs oder was auch immer du nehmen willst. Diese Designer sind ja rübergegangen nach Amerika, konnten sich da verwirklichen. Also eigentlich haben wir immer dahin geschielt, was die Amis machen.
Aber was wir schon damals nicht verstanden haben, ist einerseits war es die Hollywood-Brille und andererseits alles, was gutes Design bedeutet, ist ja auch in Amerika ab den 70ern verschwunden. Mhm. Aber dieses Idealbild blieb bei uns so bestehen. Wenn man zum Beispiel heute eine Folge A-Team guckt und man achtet mal darauf, wenn das in L.A. gedreht wurde im Hintergrund, da stehen ja eigentlich schon nur Honda Accord im Hintergrund rum. Ja?
Also die feindliche Übernahme.
Die Party war ja eigentlich schon vorbei. Und wo du gerade sagtest, hier so Eames-Check und Möbel und Co. Ich finde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wenn du so bei einem Amerikaner zu Hause bist, wenn der nicht gerade ein absoluter Designfreak ist, stelle ich mir immer die Frage, wo kriegt man denn solche Möbel? Bei der Diakonie? Das ist ja immer so dunkles Holz mit so goldenen Beschlägen und irgendwo so ein verkitschter Landhausstil. Das heißt, das, was wir da so dachten, ja, hier auch ganz beliebt, ist ja bei Colt Sievers, ne, die Western-Schwingtür mit, du weißt schon, wie hieß die Kleine nochmal?
Jody,
ich war bei Cody gerade, genau. All das, diese ganze Coolness, weißt du, der hat so Saloontüren in seiner Bude und die Badewanne ist draußen unter Palmen. Mhm. Das war natürlich einerseits so eine Hollywood-Auffassung, wie man zu sein hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass seitdem viel passiert ist. Wenn ich überlege, so mit 20 noch was in den Nullerjahren, das erste Mal dann so nach Amerika geflogen, natürlich direkt nach Detroit.
Du bist das erste Mal in Amerika gewesen und dann direkt nach Detroit geflogen?
Ja, wohin denn sonst? Ich wusste nicht, wohin.
Nö, ich bin in Los Angeles.
Nee, sowas war mir zu kommerziell, das macht ja jeder. Ja. Ich wollte ja richtiger Amerika, ne? Und wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, dann ist die Umstellung auch nicht so hoch oder so groß.
Nee, da musst du schon nach, da musst du nach Detroit oder nach Georgia oder so.
Ja, aber die hatten ein bisschen wenig Zechen, das hat mich gestört. aber das Ding war halt so, dann kommst du da an, bist total aufgeregt, ne? Oh Gott, die Einreise, hoffentlich lassen die uns rein. Das war ja auch ganz kurz nach 9/11. Hat die so nicht wirklich interessiert. Die war nur so, was wollt ihr denn in Detroit, ihr Spinner? Ja, Urlaub machen. Niemand macht hier Urlaub. Mhm. Ja, ich bin ein Car-Guy. Und dann hat der Typ mich wirklich gefragt, was so mein Lieblingsauto wäre. Und dann habe ich ihm das gesagt und haben uns da ganz kurz drüber unterhalten. Dann wusste er, okay, der ist kein Terrorist, der meint das ernst. Und dann durfte ich einreisen und dann stehst du da bei Dollar Car und in dieser Pickup-Lane und dann kannst du dir in der Economy-Klasse auch nur so Geschwüre aus Fernost aussuchen. Bis du da irgend so einen frontgetriebenen Pontiac zwischen gefunden hast, dann nimmst du halt den. Und dann fährst du halt auf die erste Interstate noch so ohne Navi und stellst fest, wo sind denn die ganzen US-Fahrzeuge hin? Hm. Ja, und das finde ich eigentlich so spannend. Das ist ja auch seitdem nicht besser geworden. Man muss sagen, das ist jetzt über 20 Jahre her. Damals hast du noch ab und an mal einen Vietnam-Veteran mit seinem völlig zerfallenen 71er Torino irgendwo im Verkehr gesehen. Diese Autos liegen jetzt in irgendwelchen Wäldern und kriegen von der Witterung den Rest. Und da hast du ja schon gemerkt, eigentlich ist ja kaum noch was über von dem, was ich in den Filmen immer so geil fand. Und das moderne Leben spielt sich ja auch nicht mehr auf so coolen Mainstreets ab, wo man so im 45-Grad-Winkel parkt und dann in diese geilen, kleinen 1900 gebauten Westernhäuser reingeht, wo unten irgendein Hardware-Store ist oder so, sondern du fährst auf die grüne Wiese und gehst in so eine Wellblechhütte und kaufst
ja, den aber. Das ist ja wie in Deutschland auch, ne? Dann musst du erst in schöne, restaurierte Kleinstädte gehen, dann hast du es noch. Also als ich 96, glaube ich, war das erste Mal nach Amerika, nach Los Angeles, bin ich mit einer Freundin geflogen. Ist mir eigentlich genau dasselbe passiert. Ne? Ich will unbedingt nach Amerika, ich will mir das mal in echt angucken. Und erstaunlich ist, wenn du nach Los Angeles kommst, du kennst die Sonne oder diese Geräuschkulisse, du kennst das aus Fernsehsendungen, aus Filmen.
Die schreienden Möwen, die Brandung.
Ja, sowas. Und New York hat ja ein ganz anderes Licht. Und als ich das erste Mal in New York war, habe ich aufgemerkt, so ey, ich weiß jetzt sofort, jede Serie, die in New York spielt, kann ich sofort erkennen, weil das dann einen ganz anderen Vibe hat. Aber in Kalifornien bin ich zu Herz, glaube ich, gegangen. Mit so einem Hintergedanken, früher hatten die ja mal so einen Mustang im Programm, hatten die natürlich nicht mehr, habe ich einen Toyota bekommen. So, dann fahren wir von diesem Leihwagen-Gelände runter mit diesem silbernen Toyota. Ich weiß nicht mehr, was für ein Kackmodell das war. Und dann sage ich zu...
Ein Corolla, ne? Wie immer.
Ich glaube, ein Corolla, ja. Dann sage ich zu Caroline, wir müssen umdrehen. Was ist denn los?
Ich muss nach Hause.
Ich komme hier schlecht drauf. Ich bin jetzt in Amerika, ja? Und ich kann nicht mit diesem Auto hier rumfahren. Ja, was hast du wieder hast? Ich so, nee, das geht nicht. So, bin ich umgedreht, habe den Wagen zurückgegeben. Er hat dreimal nachgefragt, was das Problem mit dem Auto ist. Ich so, das Problem mit dem Auto, der Wagen hat keinen Ärger gemacht. Der Wagen an sich ist das Problem. Ich bin in Amerika, ich will das nicht haben. Ja, was können wir denn sonst anbieten? Hatten nichts. Wie gesagt, ich will gar nichts. Dann sind wir zu Fuß raus, in so einen Shuttle rein, zu Alamo gefahren und ich so einen Typen gesucht, der gerade frei war, gesagt, ich habe ein Problem. Ich komme jetzt gerade von Herz und ich bin das erste Mal in Amerika und I love your country, so. Und I'm a car guy, habe ich auch gesagt. Und ich kann hier nicht mit dem Toyota rumfahren. Und dann hat der eine Prämie wahrscheinlich bekommen, dass er einen Kunden abgegriffen hat von einer anderen Company, hat gesagt, das geht ja auch wirklich nicht so. Ich habe hier was für dich.
Ein Abrams-Panzer.
Ja, nee, leider nicht ganz. B-52-Bomber. Nee, Mercury. Relativ neues Ding mit Lenkradautomatik. Riesending.
Marquis
also hieß er vielleicht.
Chrome Victoria auf Mercury.
So, und dann zum gleichen Preis bekommen, weil der wollte uns was Gutes tun. Und dann, wo wollt ihr jetzt hin? Ja, mal gucken. Wir fahren jetzt nochmal nach San Francisco hoch. Highway 1. Und ich fahre auf diesem Highway in Los Angeles in die richtige Richtung. Man muss ja auch lernen, dass das ja nach Himmelsrichtung so durchstrukturiert ist mit den Autobahnen, mit den Highways. Und dann drehe ich das Radio an und dann läuft Hangar 18 von Megadeth. Mittags im Radio. So, yeah, California, sun is shining, bla bla, this is radio station, XY, weiß ich nicht mehr. Ich so, ey, wie geil ist das? Das ist das gelobte Land. Und der Motor blubbert, ich habe Platz im Auto, Lenkradautomatik. Wir haben uns Budweiser in der Dose geholt. Das Lied läuft und ich fahre Richtung Norden. Wie geil war das denn? Da war ich auf einmal in Amerika. Aber man muss es suchen.
Und das finde ich auch interessant, wenn zum Beispiel Amerikaner sagen, da ist eine super Bar, da müssen wir hin. Mhm. Dann ist die immer dekoriert mit dem alten Amerika, die Blechschilder. Und wenn die nur aus China so Repros sind, ja, mhm. aber immer so diese alten Schriften, dieses ganze Art-Design, Grafikart und so weiter. Das heißt, alle in Amerika
sehen sich nach dieser Zeit.
Suchen das alte Amerika, grob gesagt, ja. der 50er bis 70er wieder. Das, mhm. Also die zehren heute noch. Ich würde mal schätzen, von 20 Jahren, die sie, was, wenn du was so sagst, 55 bis 75. So. Davon zehren die alle heute noch.
Na klar, aber weil sie haben da Sachen hinter sich gebracht. Sie haben den Wilden Westen erobert. Sie haben mit dem Weltkrieg was überstanden. Diese ganze, Pearl Harbor, Traumata-Geschichte, was da sonst noch alles war. Dann Wirtschaftswunder. Die Designer konnten wieder durchdrehen. Die Familien hatten auf einmal wieder Geld. Und haben sich Autos gekauft und Mikrowellen und den ganzen Kram. Und das ist ja ein bisschen auch hier passiert, ne? Wirtschaftswunder, Krieg, alles platt, wir bauen jetzt alles wieder auf. Das war eine ganz andere Stimmung. Und es war alles eigenständig, anders und bunter und vielfältiger, so gefühlt aus heutiger Sicht. Und ich finde das erstaunlich, dass die Amis da selber von träumen. Findest du aber, dass da heute noch was von übrig ist? Ich finde, man spürt das in manchen Regionen.
Was mich tatsächlich stört ist, oder anders, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr gut, wenn Menschen von Freiheit träumen und auch viel von Freiheit reden. Aber zum Beispiel, als ich längere Zeit dann in San Diego verbracht habe, habe ich festgestellt, eigentlich bist du hier mindestens genauso unfrei. Die Bürokratie ist genauso irre. Man glaubt aber an irgendwas. Aber zum Beispiel da so ein Auto zuzulassen, ist auch nicht witzig. Und da hast du auch 1000 Zettel in der Hand und weißt gar nicht, warum muss ich den jetzt noch besorgen und so weiter und so fort. Das heißt, auch da wieder, wenn ich jetzt so zurück überlege, ich habe meine coole Autokiste in der Hand, ich trage Kordlatzhose und bin 5 Jahre alt, dann war das für mich ein Land Freedom und Freiheit, Abenteuer und Adventure. Ja, hier geht alles. Und dann stellst du halt fest, naja, so ganz ist es nicht. Und alles dreht sich halt um Kohle.
Das merkst du aber auch spätestens in der Polizeikontrolle. Hier ist man ja gewohnt, mit der Polizei zu reden. Die drehen ja total durch.
Völlige Panik. Der Sheriff. Ja,
ja, slow down. Zu Recht, weil der leuchtet mit seiner Hand an der Waffe in dein Auto rein. Und wenn du da irgendeine falsche Bewegung machst, dann liegst du auf der Straße. Das kannten wir halt damals auch nicht.
Nee, und da siehst du halt so, und das ist für mich das Heftigste und Stärkste, was Amerika je hervorgebracht hat, dass trotz all dieser Dinge, die das auf so einer rationalen Ebene widerlegen, man da irgendwie an irgendwas glaubt und irgendwas spürt, obwohl es vielleicht gar nicht mit uns im Raum ist. Diese Kraft hat doch in der Form kein anderes Land. Wie du gerade sagtest, dann hast du endlich, du hast ja die unangenehmen Fragen bei der Einreise hinter dir, okay, 96 war das noch nicht so schlimm. Du hast jetzt deinen Leihwagen und dann hast du plötzlich diese riesen Interstate unter dir und dann läuft da Megadeth und dann spürst du was. Mhm. Aber in deiner Hosentasche wird die ganze Zeit über deine Kreditkarte mit irgendwas Neuem belastet. Weißt du, hier schon mal eine Deposit, da schon mal eine Buchung, weißt du, also.
Da nochmal ein Speeding-Ticket.
Ich finde, es gibt kein anderes Land, wo du einfach nur an der Straßenecke stehst und dir fällt so das Geld aus der Hosentasche. Ja, das ist heftig. Nur so ein Beispiel, ich hatte zu meiner damaligen Vermieterin ein ganz gutes Verhältnis, die war auch total nett, die war so ein Althippie. Und dann bin ich mal irgendwann bei einem Autokauf in Arizona, da in Phoenix gestrandet. Und die wollte die Miete immer zum ersten Cash haben. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, du, ich bin hier noch einen Tag länger, wir sehen uns erst am zweiten. Dann ist sie ausgerastet am Telefon rumgebrüllt. Ich schmeiß deine Sachen auf die Straße, nicht mit mir, Kollege. Ich sage, du kriegst das Geld ja nur halt morgen und ich kann auch gerne noch was drauflegen. Das ist eine Frechheit. Alter, also ein viel stärkerer Fokus, Money, Money, Money. Ja, weißt du, so in Deutschland kannst du sagen, ich zahle ja keine Miete und der Vermieter wird dich trotzdem nicht los. Und ich finde das krass, bei Licht betrachtet, wie viele Dinge diesen Mythos trüben,
Manchmal ist es genaueren Hinsehen, klar.
Manchmal ist es auch so, wenn man da ist, dann hat man so nach 2 Wochen auch irgendwie von diesem Überdrehten die Nase voll und denkt sich so, boah, jetzt könnte ich mal wieder nach Hause. Und wenn ich dann vom Frankfurter Flughafen die 40 Minuten nach Hause fahre, dann denke ich mir wieder so, boah, A63, was ein Scheiß. Nee, ich muss wieder zurück.
Ich will auf die Interstate.
Ja, also das ist eine ganz, ganz spezielle Liebe. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man sich die Frage stellen muss, woher kommt es im Detail? Weil es gibt ja viele Länder, wir waren ja mal zusammen in Australien. Mhm. Ich war ein paar Mal da oben in der Detroit-Ecke. Dann war man auch mal so crazy und ist mal für eine Woche nach Kanada rübergefahren. Mhm. Wunderschöne Landschaft, die Menschen nett, ein bisschen europäischer, so ein bisschen.
Bisschen britisch ist da auch noch mit drin.
Ja, so ein bisschen und, verbindlicher. Ja. Die ruhen so ein bisschen mehr in sich selbst. Alles cool. Toronto ist eine coole Stadt. Vancouver ist eine coole Stadt. Und während du da rumfährst, denkst du die ganze Zeit, du, ich muss wieder zurück. Ich muss in dieses überdrehte Land mit dem ganzen Neon, wo die Autos viel zu groß und viel zu laut sind, wo jeder dich fragt, wie es dir geht. Und wenn du sagst, ach, geht so, hat mir gestern den Kopf gestoßen, kann mich seitdem nicht mehr an meine Kindheit erinnern, dann sagen die, wow, great. Was wollt ihr trinken? Vielleicht noch ein paar Chlor-Eiswürfel da rein?
Ja.
Ja? Und das finde ich hochinteressant, wo ich mir denke, so, du, ich bin jetzt über 40, ich habe leichtes Übergewicht, ich bin jetzt eigentlich so reif für, ich mache einen Genießerurlaub in Italien. Trüffelpasta, vielleicht mit einem offenen Alpha da rumfahren.
Vielleicht hast du auch lange genug dran gearbeitet, dass du jetzt eigentlich dich komplett in Texas assimilieren könntest. Fahrzeugtechnisch, körpertechnisch und
Steak ist auch super.
Und ja. Politische Einstellung in Texas ist ja auch eine andere als in
Kalifornien. Und ich finde auch, das ist eigentlich als Rückmeldung, das gehört ja auch so zur intellektuellen Bohemen, ne? So Amerika-Kritik und auch vielleicht Amerika doof finden, damit man besser dasteht. Und aber ja. Wenn du mit diesen Leuten sprichst, die waren ja auch alle da. Die haben vielleicht da auch mal ein Semester studiert, weißt du? Also so irgendwie war ja dann schon mal jeder da. Und alle, selbst wenn da ein Pazifist ist, der sich immer noch über den Vietnamkrieg aufregen kann, dann kriegt er trotzdem leuchtende Augen, wie er mal 2 Semester in Kalifornien studiert hat. Oder hier, Robert Habeck wollte die ganze Welt mit Wärmepumpen erlösen und retten. Ja, wo arbeitet er jetzt? In Amerika. Mhm. Fliegt ständig hin und her. Weißt du, alle immer dahin. Und das ist wirklich eine Superpower.
Ich glaube, dass diese Superpower von Amerika aus den Leuten herauskommt, weil denen seit der Eroberung des Wilden Westens, der ja wirklich blutig war, dass die eine Größenwahnsinnigkeit entwickelt haben. Wir können alles schaffen. Wir haben so viele Länder, wir haben so eine Weite, wir haben so eine Macht, dass die auch daran glauben, heute noch, so, wir sind die Geilsten, uns geht's gut und sie fragen dich, wie es dir geht, was du ja sagst, total oberflächlich. Aber es ist einfach ein zwischenmenschliches Ding, was ich nur in Amerika habe, wo du sofort irgendwo reingehen kannst und alle sind stolz auf ihr Land und machen irgendeinen Scheiß, obwohl es denen eigentlich dreckig geht zum Teil.
Aber die Frage ist ja auch, nehmen wir jetzt mal so die große Besiedlung, das ist ja so ungefähr die Phase gewesen, ich würde mal jetzt so, ohne es nachgeguckt zu haben, schätzen 1880 bis 1900 und ein paar gequetschte. Das war ja ein
Anfang des 20. Jahrhunderts, genau.
Ganz großer Boom, da sind alle auf die Schiffe gestiegen. Fast jeder Amerikaner, der dir sagt, ich habe europäische Wurzeln, die nennen dir immer eine Jahreszahl aus diesem Zeitraum, wo die Vorfahren rüber gemacht haben.
Genau, und Walter Chrysler zum Beispiel kommt aus Frankfurt.
Ja, so Rheinhessen da bei uns, die Ecke, genau. Aber die Frage ist ja, was hatten die Amerikaner damals im Essen, dass die auf alles ihr Handtuch gelegt haben? Wieso haben die den Kanadiern nichts übergelassen, den Australiern nicht? Die krassesten Autos kamen aus Amerika. Die komplette Modewelt wurde durch die Amis definiert. Früher trug man irgendwelche Herrenschnürschuhe. Mhm. Dann kam Nike, Streetwear, der ganze Kram. Ja, ich meine, gut, es gab auch ein bisschen Adidas, aber unterm Strich haben die Amerikaner das definiert.
Du kannst noch viel weiter zurückgehen. Du kannst mal in die 50er, 60er oder 50er eigentlich gehen, in diese ganzen Jazzstädte, ja. Also so am Mississippi da irgendwo.
Generell Musik.
Die ganze Jazzkultur. Die Anzüge der Leute, das Artwork auf den Schallplatten. Wir müssen nachher nochmal zur Musik kommen, Amerika. Das ist ja ein riesen modischer Einfluss gewesen.
Die haben überall die Handtuch draufgelegt. Die haben unterm Strich die weltweit erfolgreichste Musik rausgehauen. die erfolgreichsten Filme, ja, Mode, wie gesagt, das war auch eine Riesenprägung. Du sagtest gerade auch so alleine Grafikdesign. Mhm. Ja, kennt jeder irgendeine alte Verpackung aus den 70ern. Oh, die ist aber geil, die hebe ich aber auf. Oder diese Westernschriften, Bumpersticker, ja. Und das alles in wenigen Jahrzehnten. Alles, der Peak, kam immer von da.
So. Aber das hat nur funktioniert, weil jeder Amerikaner sagt, I'm proud to be American und ich tue hier was, ich schaffe hier was. Ich bin jemand und ich kann alles erreichen. Das steckt da so in denen drin. Das ist ja heute noch so, wenn du mit dem Ami dich unterhältst drüben und hast irgendeine Idee, dann sagt er so, ey geil, lass mal machen. So, und hier ist es halt eher schon immer so gewesen, oh, weiß ich jetzt auch nicht, wie soll das denn funktionieren und so weiter. Die haben sofort irgendwie an immer an irgendwas geglaubt und haben einfach angefangen. Du kannst in Amerika in eine Kfz-Bude reingehen und sagen, ich will bei dir arbeiten. Da sagt er, okay, komm vorbei. So, dann guckt er sich einen Tag an, wie du da so arbeitest. Und wenn du Bock hast und gut bist, dann nimmt er dich. Und hier geht das überhaupt nicht. Erstens hat keiner Bock und zweitens, ja, nee, und ich papiere und ich habe ja keine Lehre gemacht und Meisterbrief fehlt mir auch. Und das ist alles lockerer. Und beim Thema Auto, finde ich, spürt man das am meisten.
Aber ich glaube, du vergisst da jetzt, dass das ja schon, also fast alles, was wir so als schön empfinden, wir haben ja beide einen sehr ähnlichen Geschmack, ja, so Autodesign, Grafikdesign, der ganze Kram. Das ist ja alles so grob 50er bis 70er Jahre in diesem Bereich entstanden. Das heißt, das kann sich schon mehr oder minder oder können sich ein oder zwei Generationen auf die Fahne schreiben, die das entwickelt haben. Und das meinte ich auch gerade, wenn du heute ins Steakhouse gehst, dann stehen da halt die alten Zapfsäulen rum und die Öldosen und da hängt noch ein halber Chevy von der Wand und so weiter. Das heißt, es war ja schon irgendwie eine Generation, die so aus der Sogwirkung des Zweiten Weltkriegs heraus völlig durchgedreht ist. Mhm. Und man muss ja schon sagen, dass heutige Kreative oder Designer daran nur bedingt anknüpfen können. Also ich finde schon, man stellt ja die Amerikaner auch immer gerne so als dick und doof dar. Und die können ja nichts mehr, wo ich immer sage, na ja, also der ganze Meta-Konzern mit Instagram und Facebook, Apple, Microsoft, Google,
Android,
Silicon Valley, genau. Also so die komplette Digitalisierung würde es ja ohne die Amerikaner in der Form gar nicht geben. Ob YouTube, Netflix, Amazon, ja, also diese ganzen Tech-Giganten, das ganze Ding läuft über die. Das heißt, es sieht halt nur nicht mehr so schön aus. Selbst diese ganze dass E-Autos so ein Teil des Straßenbildes werden, haben wir ja Elon Musk zu verdanken. Ja, der war der Erste, der das Ganze irgendwie aus so einer Öko-Müsli-Ecke rausgeholt hat. Aber dennoch ist es so, das war so eine ganz spezielle Generation, die das alles irgendwie
Da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, sondern das haben die alle gemacht, aus der Garage heraus. Steve Jobs, Elon Musk.
Ach, du meinst die jetzt? Ja, nee, ich wollte darauf hinaus, dass ich schon merke, wenn man jetzt da ist, dass die Generation, die in den 50ern bis in die 70er das alles so angeschoben hat, dass die eigentlich kaum noch da sind, dass die alle schon tot sind, finde ich schon spürbar. Und die fehlen mir auch. Mhm. Also gerade auch so früher, wenn man da Autos gekauft hat, weißt du, so in den Nullerjahren kaufst du da so einem 80-Jährigen was ab. Das war immer, die sahen alle aus wie Clark Gable oder Steve McQueen, nur in älter.
Aber guck mal, wir waren doch vor 8 Jahren, waren wir doch drüben in den Südstaaten.
Das ist 2018. 11 Jahre her.
11 Jahre? Ja. 18? Ja. Nee, 2018?
15.
Ach du Schande. Okay, Südstaaten, müsst ihr mal machen. Das ist das wahre Amerika. Da haben wir noch diesen alten Vietnam-Veteran getroffen, der dann mit seinem Coors Light in dieser Border Bar zwischen
der
Alabama
der beruflich Rasenmäher seit den 70er Jahren überholt hat.
So was die für Geschichten erzählen, diese Jungs, ne? Und was da so für eine Stimmung auch aufkommt, wenn die von früher erzählen. Und da hast du recht, die gibt's kaum noch, die Leute. Aber ich finde, dass dieser Mythos oder diese Vibes in Amerika, wenn du genau hinguckst, spürt man die immer noch. Und zwar bei allen Amerikanern, ob das eingereiste Mexikaner oder Chinesen sind oder Schwarzamerikaner, also die sind alle, wir sind alles Amis und die sind alle irgendwie, die arrangieren sich da alle und die haben alle irgendwie noch diesen Vibe.
Das finde ich
spannend.
Gerade in Los Angeles ist das so, egal wo du nachts im Hotelzimmer liegst, du hörst ja eigentlich immer eine große Straße rauschen oder eine Interstate. Irgendwie sind Hotels ja immer an so Autobahnabfahrten, ja, ob die 405 oder die 5 oder die 15, keine Ahnung. Und vielleicht ist das auch so ein Teil dieser Energie. Ich finde ja, bei aller Faszination für das Land, es ist ein extrem ungemütliches Land. Da kannst du nicht runterfahren, da kannst du nicht verweilen. Du bist immer unterwegs, du machst jeden Tag 6 Stunden. Ah, da muss ich auch noch hinfahren. Hotel einchecken, Kreditkarte durchziehen, tanken, weiterfahren. Ja, wo du sagst, wenn du einen Wanderurlaub in den Alpen machst, dann setzt du dich auch mal 3 Stunden auf irgendeine Alm und guckst einfach nur und sagst, ach, wie schön, atme mal tief ein.
Nee, Amerika ist immer in Bewegung.
Ja, also, die Kellnerin schmeißt dich ja auch irgendwann einfach raus, wenn du aufgegessen hast.
Aber ich finde, da kann man fast philosophisch werden, dass diese ganzen Straßen, dieser ewige Verkehr oder New York, die Stadt, die niemals schläft, das sind alles so Pulsadern. Das ist immer, das hat immer Energie. Da passieren Dinge.
Ja, und wir fangen jetzt auch schon wieder an, das eigentlich zu verklären, weil ich finde zum Beispiel auch außerhalb der Altstädte, zum Beispiel architektonisch, kann dieses Land ja auch ganz furchtbar sein. Ja, diese ganzen Wellblechhallen, die alle gleich aussehen, auch so Industriegebiete, ob in Paramount oder sonst wo. Ja, ich finde, du kannst immer noch unfassbar viele alte Gebäude entdecken, aber die werden auch genauso lustvoll weggekloppt und dann kommt da wieder ein neuer Home Depot Baumarkt hin. Und
oder diese Malls, die irgendwann entstanden sind. Ne?
Ja, die haben ja schon fast wieder einen eigenen Stil, weil die hier eigentlich im Amazon-Zeitalter auch schon wieder historisch sind. Ne? Da geht ja auch kaum noch einer hin. Ja. Das ist ja so, Malls ist ja echt so ein Hype der 80er gewesen. Ne? Wenn die Jugend da sich nach der Schule auch zusammengerottet hat, in der, wie heißt das immer so, da gab es auch immer so Fressoasen unter so einem Kuppeldach und dann hing man da rum und hat da irgendwie was bei Taco Bell gekauft.
Das haben wir in Kiel auch gemacht, als da ein neues Einkaufszentrum aufgemacht hat.
Siehst du, eine Mall-Rat bist du dann gewesen.
Ja, genau.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, was man in Deutschland in der Intensität nicht erlebt, wie vielen Irren du da einfach an einem Tag begegnest. Ob die Selbstgespräche führen, vor deinem Hotel rumlaufen oder an jeder Tankstelle kommt dir irgendein völlig Verrückter entgegen. Ja. Und teilweise auch Leute, die so fertig aussehen und deren Autos teilweise so bis zur Fensterkante voll mit Müll sind, wo ich denke, so, ich will gar nicht wissen, wie du wohnst.
Ey. Der wohnt im Auto. Ich habe so ein Auto mal in San Francisco gesehen. Und der hat da drin gelebt, weil diese ganze Armut, die in Amerika ja auch da ist, ne, die so ein bisschen gerne jetzt auch in unserem Gespräch hier so wegignoriert wird, die siehst du ja halt auch. Und wir finden das aber irgendwie cool, dass da einer in so einem zugemüllten Auto rumfährt. Oder wir sind durch die Wüste gefahren und da war so eine alleinstehende Frau in so einem runtergekommenen Haus und da standen dann so Plastikskelette im Garten. So, und dann ist Esther noch irgendwie hingegangen und hat gesagt, so ey, gleich werde ich hier selber zum Skelett verarbeitet, so wie die drauf war. Total freundlich, aber die haben alle eine Meise gehabt. Und wir finden das irgendwie positiv. Die Frage ist, finden wir das nur so interessant und so aufregend, weil wir da als Gast und als Tourist sind? Oder ist das wirklich anders? Ich glaube, wenn du da lebst, bist du mit dieser Dramatik und diesem Trash auch echt anders konfrontiert.
Ja, aber es ist für mich die große Frage. Und ich hoffe, du kannst mir die gleich beantworten. Vieles an dem Land ist toll. Ich finde, erstmal immer der lange Flug ist anstrengend. Dann weißt du, so, du sitzt da so 10 Stunden in so einem Aluschlauch und dann musst du noch 2 Stunden bei der Immigration anstehen und dann kommen da immer die gleichen Fragen. Mhm. Und auch wenn ich nie ernsthaft Probleme bei der Einreise hatte, so ist es ja keine schöne Gewissheit, dass dieser Mann jetzt einfach dich nach Hause schicken könnte, wenn deine Nase ihm nicht passt.
Ja.
Ja? So, das heißt,
Bittstellerei.
Ein Gefühl der Freiheit stellt sich da nicht ein. Und es gibt in Europa fantastische Länder, wie zum Beispiel Schweden ist großartig. Ich finde Italien super. Da können wir jetzt einfach so mit dem Auto hintuckern. Hm. Niemand fragt uns, wer seid ihr, was soll das hier?
Ja? Was wollt ihr hier?
Da bist du de facto viel freier. Du sparst dir diesen ganzen Mist. Aber wieso fühlt sich das in der Regel immer so an wie, ja, auch ganz nett?
Ich glaube, was wir bis jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben, ist diese unendliche Weite in der Landschaft und diese Vielfältigkeit, von den Rocky Mountains bis zum Mississippi runter oder von der Baja California bis nach Seattle hoch. Es ist einfach alles da, riesige Wälder, Nationalparks, Wildnis. Und wenn du Auto fährst und du musst eine halbe Stunde lang nicht am Lenkrad drehen, weil es nur geradeaus geht und das Auge kann sich einfach bis zum Horizont entspannen, das hast du in Europa nicht.
Und gerade auch so in dünner besiedelten Regionen, wie zum Beispiel Teile der Südstaaten oder mein Favorit wird immer die Mojave-Wüste bleiben. Mhm. Komischerweise, vielleicht bin ich ein Highway-Creep, aber es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo ich mich so wohl fühle. Also ich könnte den ganzen Tag durch die Wüste fahren,
kreuz und quer. Ich auch. Ich brauche Wüste. Ich brauche das Meer, aber in Amerika reicht mir auch Wüste.
Nö, die Wüste.
Death Valley, Death Valley, wie oft ich angehalten bin und einfach ausgestiegen, um diese Totenstille zu genießen.
Ja.
Und wir hatten da einen Challenger als Leihwagen vor 2 Jahren. Und dann knistert dieses Auto da auf diesem brutal heißen Asphalt und du guckst einfach durch das flimmernde Licht bis zum Horizont. Und wenn ein Auto ankommt, ist es auf jeden Fall was Fettes.
Und was du hier auch im aufgeräumten, engen Europa gar nicht hast, ist ja einfach, wenn du ein Car-Guy bist, wie viele Wracks bis Baujahr, ich sag mal 75, du da immer noch findest.
Die da so rumstehen.
Ne? Ja, letztes Jahr im April sind wir so durch Nordnevada gefahren für eine Reportage von American Classics. Allein so ein Ort wie Goldfield, Nevada, da wo Radio Cow seine Station hatte in Vanishing Point, dieser Ort, lass ihn mal 1000 Einwohner haben. Ich habe da bestimmt 30 Klassiker gezählt, die da in allen Verfallszuständen in Hinterhöfen stehen. Und dann gibt es noch am Stadtrand eine Kunstinstallation, so wie die Cadillac Ranch.
Ja.
Da hat so ein Typ zig Oldtimer einfach eingegraben in den Wüstensand. Und das ist ja wirklich so, in jeder Kleinstadt fährst du 2, 3 Straßen auf und ab und da guckt dich immer etwas an. Und das in Kombination auch zum Beispiel mit alten Werbeschildern. Das hast du ja bei uns auch nicht mehr. Weißt du, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo
so
Zonenrandgebiet,
du fährst über Land und siehst auf einmal ein altes Schild.
Ja, da freue ich mich ja in Deutschland auch so. Ja, guck mal, ein alter Koop.
Ja.
Ja, den gibt's gar nicht mehr, aber die Werbung hängt da einfach noch über der Tür. Und das ist ja hier in unserer Kultur, wir beseitigen ja eigentlich immer alles.
Das ist aber auch eine finanzielle Frage. Deswegen bin ich manchmal froh, dass manche Länder weniger Geld haben, weil dann wird weniger verändert und dann hast du diese Nostalgie auf einmal überall.
Aber was mir dann wieder so Sorgen macht, was mein eigenes Krankheitsbild angeht, ist, dass ich mich nur für das Morbide, Kaputte und Alte begeistere. Also ich wüsste jetzt nichts Neues, wofür ich sage, ich muss nach Amerika, das neue iPhone 18 ist draußen. Ja, so, oder der neue Tesla Schninkensittich. Hoffentlich kriege ich den als Leihwagen. Es ist ja immer der alte Kram. Oder es ist
ein neues Hotel gebaut worden. Da muss ich jetzt unbedingt
mal hin. Ja, die haben eine Suite mit Bluetooth-Jacuzzi. Keine Ahnung, weißt du, was soll ich mit dem Scheiß? Brauche ich nicht. Und dazu kommt ja auch noch, meine Cousine ist in den 90ern als erste aus unserer Familie nach San Francisco geflogen. Und dann hat die mir von der University of Berkeley so einen Pullover mitgebracht. Da gibt es wohl so einen Shop für Studenten, da können die sich so einkleiden.
Und auf einmal warst du Student?
Nee, das war, also der Pullover war ja fast eine Berührungsreliquie. Damals ist man ja noch extrem schnell gewachsen. Der hatte auch irgendwann so viel zu kurze Ärmel. Ich habe ihn weitergetragen, weil der war ja aus Amerika. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt mit dem neuen Kram und mit dem Konsum. Im PayPal, eBay, Amazon, Rockauto und Summit-Zeitalter ist das ja irgendwie weg. Weißt du, du kannst dir heute auch alles schicken lassen, dauert halt nur 4 Wochen, aber dann ist es ja spätestens da. Gut, Rockauto braucht nur so 2 Stunden.
Ja, aber wirklich.
Aber das Ding ist ja so wirklich früher, wenn einer rübergeflogen ist, da wurdest du ja noch von anderen Leuten genervt mit so Einkaufslisten. Ja,
ja, ich musste mal jemanden tatsächlich Flammenfußmatten aus dem...
Das hätte ich nicht gemacht.
Von den Pep Boys mitbringen. Gab's hier nicht.
Pet Shop Boys.
Pep Boys, ne?
Ja, dieses amerikanische ATU, ne?
Ja, genau. Oh, da waren wir mal mit dem Roadrunner. Nee, es war ein Satellite eigentlich, den ich mal mit Michi Hengstenberg, der arbeitet heute beim Spiegel, den haben wir in Alabama gekauft. Und
den dann, Hengstenberg habt ihr in Alabama gekauft?
Den haben wir da gekauft. Nein, wir haben da auf eBay ein Auto gekauft, sind wir da hingeflogen. Der Typ kam auch tatsächlich, haben wir den Wagen mitgenommen. Und dann bei den Pep Boys, also wie gesagt, so eine Auto-Ersatzteilkette, wir hatten ein Problem, sprang nicht mehr an, Elektrik tot. So, und
die dann, Schmelzsicherung?
Ja, war so Fehlersuche $60, Reparatur $5. Das war an der Spritzwand irgendwie der Stromverteiler bei dem Alternator war irgendwas durchgebrannt. Und dann wollte er wissen, wo wir denn jetzt hinfahren, ne? Wegen Garantie oder so. Und wir so, ja, Germany. Und er so, that's no problem, you can go to any Pep Boys. So. Das war für den total selbstverständlich, dass diese fucking Autosatzteilkette auf der gesamten Welt präsent ist. So. Deutschland war so weit weg, ne, die haben die bestimmt auch. Nee, den Scheiß haben wir. Also immer Erlebnisse mit Autos und immer Leute, die die einem helfen und die sich auch dafür, oberflächlich zumindest, interessieren. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Und das finde ich angenehm. Ich finde das heute angenehmer als früher. Früher hat mich diese, in irgendeinem Diner, diese Überfreundlichkeit, hat mich echt genervt, so norddeutsche Trockenheit oder so von meiner Seite. Und mittlerweile finde ich das sogar angenehm, dass du einfach mit jedem ins Gespräch kommen kannst, ohne irgendwie dumm angeguckt zu werden. Weil jeder hat so seine Geschichte. Und die hörst du dann auch. Und das hat auch irgendwie was damit zu tun, dass mich dieses Land immer noch fasziniert, weil alle so ihre Storys haben und die mogeln sich alle durch und alle haben eine Meinung. Ist irgendwie cool.
Und gerade was ist das mit so Freak und Freaks und jeder hat seine Geschichte. Ich finde, wenn du dir so ein zweifelhaftes Hotelzimmer nimmst, in so einem, weißt du, wo der Teppich das letzte Mal 1984 neu verlegt wurde. Ja, so
dunkelbraun, Hochflorteppich.
Ja, genau, so, wo es so raschelt und Getier rennt weg, wenn du mit deinem Rollkoffer ankommst. Da ist man ja schon nah an No Country for Old Men.
Ja.
Und das denke ich mir dann auch oft auf den Interstates. Es gibt ja wirklich da drüben Männer, die haben Frisuren wie Javier Bardem und dann sitzen die in einem 78er Mercury und gurken da irgendwie so mit einem kaputten Rücklicht durch die Wüste. Und da denke ich mir auch oft so, ey, was ist denn jetzt gerade deine Mission, Typ? Weißt du, wo musst du denn jetzt nachts um 12:30 hin? Das kann doch alles nicht richtig sein. Und ja.
Aber das ist so individuell, ne? Die Leute mit ihren Autos. Du kannst da ablesen, so was da für eine Geschichte hinterstecken könnte. Das siehst du auch schon an den Bumperstickern manchmal, was die so für eine Meinung haben. Das ist irgendwie individueller, finde ich, als hier.
Ja, und was ich interessant finde, ist, auf der Ebene ist das Land deutlich toleranter. Du kannst ja wirklich aussehen wie der Leadsänger von so einer Mariachi-Band aus den 70ern mit so einer knallengen Polyesterhose in hellblau, das Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft.
Das ist dein Fetisch, alles klar.
Und dann so weiße Bömmelslipper an und dann stehst du so irgendwie im Luxor-Hotel beim Check-in an und das juckt keinen. Das finde ich halt, weißt ja. du, so spannend.
Also alle wollen immer Toleranz, aber da ist sie noch mehr vorhanden.
Du kannst da, glaube ich, schon, solange du nicht in der Öffentlichkeit Alkohol trinkst.
Und solange du in der Öffentlichkeit auch nicht samstags sagst, dass Trump ein Arschloch ist, hast du wahrscheinlich auch kein Problem. Kommt naja, drauf an, gut, in welchem Bundesstaat
also,
du bist. Ne?
Ich wundere mich ja, was das angeht, Stichwort Meinungsfreiheit. Da gibt es ja auch einige so Moderatoren, die ja extrem beleidigend werden. Und das geht ja bei denen durch. Just words. Mhm. Ja, also die Meinungsfreiheit, es geht ja bei denen fließend in Beleidigungen über. Mhm. Und niemand beschäftigt sich damit. Das ist dann ja wieder irgendwie was anderes. Und da muss man aber auch unterscheiden zwischen nur US-Staatsbürger haben diese vollen Rechte, die Verfassung ihnen garantiert. Du kannst natürlich, wenn du dich da ungebührlich äußerst bei der Einreise, wenn denen das bekannt ist, dennoch Probleme kriegen.
Da kriegst du heute sogar mehr Probleme noch als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber wenn wir jetzt diesen Mythos Amerika mal so auf diese ganze Automobilgeschichte runterbrechen, weil es geht in Amerika so weit wie das Land ist nicht ohne Auto. Die ganzen Highways, ob das nun Route 66 oder Lincoln Highway ist mehrere tausend Meilen lang, die haben ja dafür gesorgt, dass Leute wie Nomaden irgendwo hingehen konnten. Und dann bringen sie was mit oder sie bringen eine Idee mit oder sie wollen sich verwirklichen. Sie wollen ihr Geld machen, ne? Und ihr Glück finden und so. Ich finde, das hat alles so viel mit dem Auto zu tun, dass du bis heute eigentlich immer noch mit dem Auto positiv in Verbindung gebracht wirst, ne? Du bist einfach jemand, der mit einem geilen Auto rumfährt oder du hast einen Auftrag. Das ist irgendwie alles am Automobil festgemacht, an diesem Mythos, finde ich.
Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das bei mir unüblich ist oder ob das menschlich normal ist. Faszination entsteht ja immer auch, wenn etwas irgendwie so ein bisschen unklar ist, beinahe mystisch. Also ich weiß zum Beispiel so, wenn ich als Kind US-Filme geguckt habe, aus der guten alten Zeit, dann war das Straßenbild so voll mit alten Autos.
Die waren ja nicht alt damals, ne?
Naja, ne, nehmen wir jetzt einfach mal von mir aus Bullitt. Ja. 1968 gefilmt in San Francisco. Die Straßenränder sind vollgeparkt. Das habe ich mir dann so angeguckt mit 12 und dachte mir, diese Vielfalt an Formen, Farben, Karosserievarianten, das werde ich doch alles nie verstehen. Heute guckst du so einen Film und sagst, ach, guck mal da, 62er Oldsmobile, ach, guck mal, oh, ein 67er Ford Galaxy sogar als Coupé. Also heute ist das so ein Automatismus. Hätte ich damals nie gedacht. Und ich glaube, diese diese Designvariation, dieser Überhang, weil Detroit eigentlich mit der Ford Shoebox seit 49 angefangen oder mit dem Cadillac noch ein Jahr vorher, was die da an Design rausgehauen haben, das war ja, wenn man anfing, sich damit zu beschäftigen, ein undurchdringliches Dickicht. Und dann hast du irgendwelche
auch jedes Jahr ein neues Modell, ein neues Facelift.
Genau.
Und jeder Hersteller hat ja komplett seine eigene Zielgruppe beackert. Die haben natürlich geguckt, was machen die? Und Ford wusste, scheiße, Chevy holt jetzt auf, wir müssen dem was entgegensetzen. Die Muscle Car Wars sind da ein Thema. Oder auch als der Mustang rauskam, die Pony Car Klasse, alle wurden nervös. Trotzdem war alles so individuell und es war für jeden irgendwie was dabei. Es war nicht so glatt gelutscht und so auf Vernunft gesteuert, also nach außen hin gefühlt, sondern einfach so, hey, wir bauen, was geht.
Alles ist möglich. Und wie du schon sagst, so ein Knutzentaunus, der wurde mal 5 Jahre am Stück gebaut, da wurde nur jedes Jahr vielleicht mal ein anderer Kühlergrill reingesetzt, ja, von Alu zu Kunststoff und so weiter. Aber dieser Wahnsinn, eine Karosserie zu jedem Modell ja komplett neu zu gestalten, also auch wirklich so eine Presse für ein Seitenteil nur ein Jahr zu benutzen, und dann nach 700.000 Exemplaren sagen, so, und jetzt something completely different. Ich glaube, das hat auch ganz stark zu dieser Faszination geführt, weil man sich dann damit beschäftigt, weil man es ja verstehen will.
Und weil auch so rübergekommen ist, dass die Designer gesagt haben, wir entwickeln jetzt eine Tipptastenautomatik. Wir wollen hier noch einen Karosserieschwung haben. Wir wollen hier eine dreieckige C-Säule bauen. Und die haben gesagt, sieht geil aus, das machen wir jetzt einfach.
Und dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, ich habe als Kind zum Beispiel wenig von Ferrari oder Flügeltürer geträumt, weil das ja sowieso unrealistisch war, dass ich sowas mal, also dass ich meinen Ferrari F40 oder einen Lamborghini Countach haben werde. Und ich fand das in Amerika immer so faszinierend, dass diese Autos, die ich noch deutlich schöner finde, jedem offen standen.
Ja, aber nicht in echt, da bist du gar nicht rangekommen. Ein Ferrari hast du in Deutschland ein paar Mal gesehen.
Nein, ich sage als Camaro. Amerikaner.
Als Amerikaner, weißt du,
so,
ja.
Jeder Amerikaner, der einen 9-to-5-Job hat, der konnte es sich leisten, einen V8 zu fahren. Und das ist dann erst recht in den 80ern. Hast der
Sprit hat ja nichts gekostet.
Hast du dir einen geilen 60er-Jahre-Ami halt für $1,000 beim Fähnchenhändler gezogen. Und dann hattest du so ein Design-Meilenstein, ein Kunstwerk mit einem Motor unter der Haube, der in Europa als absolutes Oberklasse-Aggregat gelten würde. Und die Amis sagen, zu einem 5-Liter Chevy Smallblock ist ein Mickey-Maus-Motor. Der zieht doch nichts. Den hat Oma in ihrem Nova.
Aber diesen Gedanken habe ich ja heute, ne, wenn ich mein Satellite damals, der hatte 318 und alle so, 318 Smallblock, lächerlich. Immer im Vergleich dazu, dass die anderen Brummer aus der gleichen Abteilung halt 440, also 7,2 Liter oder 6,3 Liter hatten. Aber 318 Kubikinch sind 5,2 Liter. Wenn du bei Mercedes sagst, ich habe 5 Liter, ein 500er Mercedes, boah, krass. Also diese Verhältnisse haben sich verschoben.
Das war da halt der Basis-Achtzylinder.
Ja, sozusagen.
Und ich glaube, da kommt auch ganz stark die Faszination her, dass das, was du da siehst, jedem zur Verfügung steht.
Ich finde, wir könnten da auch direkt ansetzen, wenn wir nach Hollywood gucken, dass Amerika natürlich berühmt geworden ist durch seine Road-Movies, die ja mit dem Land und den Schicksalen der Menschen spielt. Und jeder Hauptdarsteller im Road-Movie fährt halt irgendein besonderes Auto. Also der Held hat auch gerne mal 4 Räder. Also ob das der Challenger RT ist von Kowalski, ob das irgendwie der frisierte 55er Bel Air mit dem Big Block ist von Tulane Blacktop. Selbst hier Thelma und Luise fahren ja mit einem geilen Thunderbird Cabrio und nicht mit einem Prius.
Na, den mit gab's Bernd ja noch nicht. Pitt.
Mit ja. Bernd Pitt, genau. Und oder Natural Born Killers. Und ich finde, das Auto hat auch im Film in Amerika immer diese ganze Sehnsucht, diese Weite transportiert. Und das finde ich hochinteressant, weil für mich kam diese Faszination Amerika auch mit den Filmen, die ich ja schon früh gesehen habe. Da brauche ich nicht mal Colt Sievers dafür oder die Dukes of Hazzard, die hat Charger kaputt gefahren haben, sondern auch andere Road-Movies, von denen ich gerade geredet habe, wo einfach auch ein Auftrag war, Duell zum Beispiel. Ich meine, der kleine Büroangestellte, der mit seinem Valiant, natürlich ein Sechszylinder nur, von diesem Truck verfolgt wird, ist irgendwie ein geiler Typ. Also eigentlich auch ein arme Wurst.
Der macht dann auch total wütend.
Ja, weil er
so trottelig mit seinen Selbstgesprächen. Jemand will dich umbringen, ja, und du guckst in den Innenspiegel.
Aber ich,
was macht der denn?
Aber total dämlich. Aber ich finde, trotz allem hat dieser Typ einen Auftrag und fährt einfach durchs Land mit seinem Auto und versucht zu überleben. Und das hat irgendwie, das kannst du halt nicht in Sachsen-Anhalt drehen, sowas. Das kannst du vergessen.
Und da denke ich mir manchmal auch so, ob da zum Beispiel Google Street View auch was kaputt gemacht hat. Weil früher hast du ja quasi, oder auch Google Maps, früher hast du halt die Wüste vor dir gesehen, die Straße ins Unendliche und dachtest dir, weiß Gott, was hinter diesen Bergen links und rechts ist. Und heute kannst du ja quasi so mit einem Fingerwisch mal dahinter gucken.
Du, ich kenne einen, der kauft ja ab und zu und sammelt auch US-Cars. Der sagt, guck mal, den Wagen gibt's wirklich, auf den ich gerade mitbiete bei eBay. Und latscht komplett, war ich bei ihm am Rechner, durch diese Vorstadt und sieht dann auch dieses Auto da stehen. Weil das ja schon ewig da stand. Jetzt wird's mal inseriert. Da meinte ich so, von wann sind denn die Bilder? Wenn die 5 Jahre alt sind, dann Running Condition, kannst du ja mal vergessen. Aber nee, den Wagen gibt's, den muss ich haben. So, und die Bereitschaft für ihn, dahin zu fliegen und diesen Typen kennenzulernen und dieses Auto zu holen, die war gar nicht mehr da. Weil der war ja schon einmal komplett durch die Straßen gelaufen.
Das stimmt, ne? Also wenn ich so überlege, das erste Mal in Amerika, ich weiß noch, ich habe auch Fotos gemacht von diesen Türknäufen, die so.
Ah, ich auch.
Die waren so völlig gaga.
Ja, aber die waren so anders im Hotel, ne?
Genau. Und heute ist es ja wirklich so, das entzaubert ja so ein Stück weit etwas. Wenn du ein Hotel buchen willst und du gehst schon mal so eine Runde digital darum, ist das denn eine gute Gegend? Andererseits denke ich mir da manchmal auch, ich glaube, ich hätte in den 80ern meine ganze Kindheit an Google Street View verschwendet. Überleg mal, da gibt's doch in Amerika bei Google Street View kannst du ja in den Jahren zurückspringen. Ich glaube bis 2007. Mhm. Also alle Aufnahmen sind noch da. Da kannst du ja teilweise auch sehen, ah, jetzt wurde hier ein Gebäude abgerissen und so weiter. Jetzt überleg mal, es gäbe Google Street View USA Edition 1968.
Boah.
Du würdest ja nie wieder Fernsehen gucken.
Das ist ja auch nichts anderes als Fernsehen. Wir nehmen eine Kamera und fahren einfach mal so eine Ausfallstraße raus, ja, und gucken mal, was auf dem McDonald's-Parkplatz los ist. Aber ich habe mal ein Stichwort für dich, weil Amerika hat ja mehr Hubraum, mehr Karosserie, mehr Heckflossen, höher, schneller, weiter. Wir wollen auf dem Mond landen und so. Was sagst du zu Bonneville? Ist das nicht ein komplett typisches amerikanisches Highspeed-Phänomen? Salt Flats.
Ich war einmal an den Salzseen, aber da waren die überflutet. Das war, glaube ich, so im Mai oder so. Die sind ja, glaube ich, nur von Juli bis November trocken oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Die Autos, also es ist krass, was die da machen. Und ich habe mir da auch schon so ein paar Sachen angeguckt mit ihren Rekordfahrten. Das ist ja auch alles ganz schön uneben eigentlich, wo die da mit 300 rüberrappeln oder schneller. Mhm. Aber diese Autos finde ich halt nicht schön, weil ich mag ja gerade Autos, die nicht aus dem Windkanal sind. Und die fahren ja mehrheitlich damit so Zäpfchen rum.
Blue Flame, ne? War ja, glaube ich, damals fast Schallgeschwindigkeit.
Genau, da muss ich echt sagen, also eigentlich ist mir Bonneville, die Speedweek, die ist mir schon fast zu europäisch. Das ist ja alles viel zu effizient. Also gutes Design, dadurch näher ich mich den Dingen und den Autos, ist ja immer irrational, nicht aerodynamisch und so weiter. Das heißt.
Ja, aber das ist jetzt mittlerweile so. Also früher haben sie ja bestehende Karosserieform einfach optimiert, andere Nase dran geschraubt, sonst was. Aber dieser Mythos, dass mitten in Amerika es keine Geschwindigkeitsgrenzen gibt. Wir wollen die Schallmauer auf Rädern durchbrechen. Thrust Nummer 2 oder so hat das ja geschafft mit selbstgebauten.
SSC, ja. Was war ein Brite?
War das ein Brite?
Das war ein Brite. Das Ding steht heute in England im Museum.
Okay, aber es war in Amerika möglich, das zu machen. Oder the World Fastest Indian. Weißt du, so ein Typ aus Neuseeland, ich will nach Bonneville. Ist aber eine wahre Geschichte und will dann Rekord fahren. Das stand ja auch.
Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das muss man halt verstehen. Wir leben hier in Deutschland und wir können uns da auch einfach mal früh morgens auf der A7 austoben. Natürlich, solche Geschwindigkeiten haben in einem dermaßen geschwindigkeitsreduzierten oder begrenzten Land, glaube ich, nochmal eine ganz andere Faszination. Da geht's. So ähnlich wie Quarter-Mile-Racing, ja. Hm. Wenn du da mit einem sehr schnellen Auto mit jenseits der 200 km/h nach einer Viertelmeile durch die Lichtschranke fährst, dann kommst du da auch mal kurzfristig in Geschwindigkeitssphären, die dir ja sonst auf legalem Wege im Straßenverkehr überall verwehrt sind.
Ja, vor allem Amerika hat ja schon fast immer 55 Meilen gehabt, also Highspeed.
Ja gut, das war ja dann zur Ölkrise, war das Limit. Ne? Aber Tempolimits hatten sie eigentlich schon immer sehr früh. Und das ist ja auch so irre, ne? Du kannst mit einer Schusswaffe da rumlaufen, das ist okay.
Aber auf einer Straße, die 6 Kilometer geradeaus geht, fahrt ihr bitte nur 50
Meilen. Wenn du da jemanden mit einer großen Geschwindigkeitsdifferenz überholst, ist das ja quasi schon fast Manslaughter. Ja, ja, dann bist du ja ein Irrer.
Genau, da kommen gleich die Hubschrauber.
Ich glaube, da muss man auch so dieses ganze Racing auf dem Salzsee und so auch wieder so einordnen. Das ist ja so vergleichbar mit Las Vegas. Das ist ja auch so eine Stadt, mit der ich persönlich total fremdel. Die ist ein guter Stützpunkt, wenn man auf Wüsten steht. Von da aus kann man immer gut losziehen.
Ja, stimmt.
Aber eigentlich ist die Stadt Quatsch. Und aber wenn du Amerikaner bist und es ist plötzlich die einzige Stadt in deinem Heimatland, wo du mit einer Flasche Bier auf der Straße rumlaufen kannst,
dann ist das schon mal eine
Reise
wert.
Dann ist das für die was ganz Krasses. Und du selber denkst dir so, jetzt hör mal auf zu spinnen. Das habe ich in Gütersloh schon ein paar Mal gemacht.
Ja, aber das ist auch so eine Doppelmoral bei denen, ne? Das ist mir damals in New York aufgefallen im CBGBs, der legendäre Punk-Club. Und das war lange bevor hier über Nichtraucherkneipen diskutiert wurde. Und ich bin da rein und da war so eine klare Luft wie am Ontariosee irgendwie. Ja? Also da hat keiner geraucht. Die härtesten Typen standen draußen und haben heimlich einen durchgezogen. Ich so, was ist denn hier mit dem amerikanischen Punkrock los? So, das ist ja alles lächerlich. Und genauso wie mit 3 Bier am Steuer rumfahren, ist da ja auch nicht so witzig. Allein schon, wenn du Bier im Fußraum transportierst.
Eine leere Dose im Fußraum
reicht ja schon. Oder leere Dose reicht ja schon. Aber ich finde trotz, und das wundert mich, dass musikalisch aus Amerika so viel kommt, was eigentlich gegen Amerika ist. Es geht um Sehnsüchte, um Verfolgungsjagden, um Sauferei, um Drogen. Da sind ja so viele Musikgeschichten entstanden. Und für mich natürlich die interessanteste, Desert Rock, ne? Oder Stoner Rock von Stone genannt, Wüstenrock. Also eigentlich Musik, die, glaube ich, nur dafür gemacht wurde, 1000 Meilen am Tag geradeaus zu fahren durch die Wüste.
Stoner Rock funktioniert nicht im Weserbergland, nein.
Nee, das geht nicht. Da musst du viel Fantasie mitbringen. Also selbst für amerikanische Bands war das eigene Land so inspirierend, dass sie halt so ein Musikgenre rausgehauen haben. Und das noch in den Filmen, wundert mich nicht, dass der Mythos immer noch da ist.
Und auch da, es gibt ja auch noch immer dazukommende Stoner-Rock-Bands, wenngleich die alle, ich bin ja faul, ich habe ja immer nie Bock, bei Spotify was Neues zu entdecken.
Geh doch mal in den Plattenladen.
Es gibt, nee, da muss ich ja mit Menschen reden. Es gibt ja immer in jedem Genre so eine Band, die so den Vogel abschießt und die reicht mir dann. Das ist bei Stoner-Rock für mich ganz klar Fu Manchu. Hm. Und jede andere Band, die ich höre, denke ich mir immer so ganz nett, aber ist nicht so gut wie Fu Manchu. Also höre ich nur das. Aber auch die.
Ich kann dir Kaius empfehlen, eigentlich die Begründer.
Nee. Das ist Studentenrock, das höre ich nicht.
Och, die sind auch älter geworden. Brian Björk macht jetzt Sachen.
Wer das hört, der fährt mit der S-Bahn durch die Mojave. Das kann
da fährt gar keine S-Bahn.
Mit dem Liegerad.
Oh, mit dem Liegerad durch die Mojave, bist du?
Ne, erst zum geil. Demeter und dann durch die Mojave. Oh. Nein, das ist nichts. Aber das Ding ist ja, auch Fu Manchu beziehen sich ja wieder, und jetzt wieder Rolle zurück, immer auf die goldene Ära. 50er bis 70er Jahre der USA.
Allein ihre Platte Boogie Van, ne?
Immer ein altes Auto drauf, Grafikdesign, was ganz klar sich an die 60er und 70er Jahre anlehnt. Und das ist für mich abschließend auch die Frage. Alle beziehen sich immer wieder da drauf. Und ich mach da ja mit. Das ist ja, also Amerika. Amerika bedeutet für mich, es ist dieser Zeitraum. Ich bin Amerika sehr dankbar fürs iPhone. Ich verbringe auch viel zu viel Zeit im Internet. Das sind alles fantastische Erfindungen. Die sind hochmodern. Und was mache ich mit diesem hochmodernen Scheiß? Ich gucke mir abends alten Kack an auf YouTube.
Ja, das ist ein bisschen cringe.
Guck mir dann irgendwelche Polizeiausbildungsvideos an von der LAPD 1967 mit so einem Sprecher aus dem Off, der so eine Hornbrille auf hat, wie man richtig einen Pitmanöver ausführt oder so. Das heißt, egal wie modern die Technik ist, ich nutze sie, um immer in das Amerika der 50er bis 70er Jahre zu springen.
Tarantino hat das eigentlich perfekt geschafft. Er ist ja auch ein Fan dieser Dekaden und hat ja mit Once Upon a Time in Hollywood eigentlich so ein Zeitdokument geschaffen, auch mit anderen Filmen, wo er genau diese ganzen einzelnen Strukturen zwischen Musik, Autos, Mode und Mythos und so abfeiert. Und das finde ich natürlich großartig, weil jetzt auch dieses ganze Phänomen eigentlich für mich immer noch da ist. Ist für dich der Mythos Amerika noch da oder ist das jetzt überlagert von komischen politischen Wirren oder wie siehst du das?
Ich finde, das ist insofern übertrieben. Ja, es ist sehr kurios zu sagen, gib mal Grönland her. Ne? Ich bin auch morgen aufgestanden, habe ich mir so festgestellt, brauche ich. Ganz klar, aber was mir an dieser Diskussion nicht gefällt, ist, dass man plötzlich alle Präsidenten, die zuvor am Ruder waren, fast schon heilig spricht, weil das ist ja auch so ein Widerspruch, ja? Mythos Amerika, irgendwie zieht es uns da immer hin, aber die haben uns ja eigentlich immer so ein bisschen behandelt, als wären wir der kleine Bruder.
Das tun sie.
Weißt du so, ist schön, dass du auch Schokolade willst, aber die esse ich jetzt auf. Mhm. Und die waren ja alle immer interessengeleitet, die US-Präsidenten. Und ich glaube sogar, dass da eigentlich auch ein Stück weit die Faszination draus hervorgeht, weil durch unsere dunklen Kapitel in der Geschichte achten wir tunlichst darauf, dass es zumindest moralisch aussieht. Und ich glaube, man ist schon wie von so einem Gangsterboss davon fasziniert, dass da einer ist, der einfach sagt, das ist schön, aber wir nehmen uns das jetzt einfach. Kannst ja einen Beschwerdebrief einreichen. Das hat ja eine gewisse Faszination.
Das ist eigentlich schon wieder das, womit Amerika groß geworden ist, nämlich Methoden wie im Wilden Westen. Wir nehmen uns das einfach. So, richtig. Indianer, raus hier, ist jetzt unser Land.
Und da kann man dann zettern und sich am Tor der Botschaft anketten und sagen, so geht das aber nicht. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist man auch von diesem Selbstbewusstsein irgendwo beeindruckt, dass da jemand sagt, ja, es ist schön für euch, dass ihr euch aufregt, aber wir machen das jetzt, weil das ist gut für uns. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch diese Desert Storm-Geschichten damals, wo es auch um Ölquellen ging, da haben wir uns ja auch hier so in Europa drüber echauffiert oder uns moralisch darüber erhoben. Aber ich glaube, insgesamt waren wir schon ganz froh, dass da einfach jemand durchgreift, damit auch wir tanken können. Also das ist auch.
Genau, der kümmert sich. Ne? Und das ist auch ein Phänomen, dass trotz der amerikanischen Politik seit Jahrzehnten amerikanische Autos noch nicht im Fokus stehen. Wenn du mit russischen Autos fährst, hast du vor kurzem noch ein richtiges Problem gehabt. Das wurde nie in einen Topf geschmissen. Das heißt, dieser Mythos strahlt, egal wie viel Scheiße die bauen, immer noch hier rüber.
Das meinte ich auch gerade mit den Moralbürgern, die immer versuchen, alles richtig zu machen. Die erzählen ja trotzdem mit strahlenden Augen damals, wie ich in Kalifornien mein Au-pair-Jahr gemacht habe.
Ja.
Das ist immer so davon gelöst, ja. Und das ist halt einfach, das zeigt ja die Stärke. Für mich ist persönlich eine spannende Frage, weil sich dieser Mythos immer aus dem Alten zehrt. Wie viele Jahrzehnte geht das noch so, bis etwas vollkommen Neues da ist? Also zum Beispiel die Italiener beziehen sich ja eigentlich auch nicht mehr auf die Römerzeit. Klar, die haben noch ein paar alte Bauten und so, aber das spielt ja in ihrer Alltagswahrnehmung keine Rolle mehr. Das heißt, nehmen wir unsere goldenen Zeiten, wie viele Jahrzehnte lang werden diese Zeiten noch immer so eine Strahlkraft haben? Du sagtest gerade, dein letzter Leihwagen in Amerika war so ein 2023er Challenger. Mhm. Das heißt,
der ist jetzt übrigens nicht mehr im Programm.
Der orientierte sich ganz klar am 1970er Challenger. Mhm. Das heißt, 53 Jahre später haben die Autohersteller gesagt, das machen wir nochmal, das war geil. Ja, und das ist für mich eine spannende Frage. Wie lange hält das noch an? Weil ich persönlich glaube schon, Mojave-Wüste hin oder her, die Wüste in Australien ist auch wunderschön. Es braucht immer diesen Bezug, allen voran mit den Autos, um für mich eine runde Sache zu werden. Und das ist eine spannende Frage, wie lange das noch so funktioniert oder bis alle Generationen, die sich daran noch irgendwie erinnern können, nicht mehr leben. Und dann
gibt es wieder Schwarz-Weiß-Filme.
Dann machen die Menschen vielleicht Nostalgie-Retro-Trips und sagen, weißt du noch, das erste iPhone 2007? Da bin ich dann aber raus.
Ja, ich wäre dann auch raus, aber ich finde, solange das noch so ist, dass sich Leute daran erinnern und dass solange das noch stattfindet und wenn es irgendwann nur noch im Museum ist, ist diese Faszination mit Amerika irgendwie immer noch da. Und ich kann nur sagen, ich fliege dieses Jahr wieder rüber, weil die legendäre Route 66 wird 100 Jahre alt und wir fahren die komplette Strecke von Chicago nach Los Angeles runter zum Santa Monica Pier, wo die Straße zu Ende ist. Und dann werde ich mich davon überzeugen, was denn von diesem Mythos der unendlichen Weite und den unendlichen Möglichkeiten noch übrig ist. Könnt ihr nachlesen irgendwann dieses Jahr in der American Classics.
Bring mir mal ein paar Pabst Blue Ribbon mit.
Pabst Blue Ribbon. Fuck that shit. Gute Idee. Also wir empfehlen euch nach wie vor, lasst euch nicht durcheinander bringen. Amerika ist immer eine Reise wert. Tschüss.
Tschüss.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.